Moin, moin allerseits. Jo, gibt's Fragen? Fangen wir damit an. Also ich glaube, ich habe alle eure Einsendungen inzwischen abgearbeitet. Jeder müsste eine Antwort gekriegt haben. Es sei denn, ist irgendwas in Spam gelandet. Jo, auch die letzten Varianten fand ich gut. Also ausprobiert, Business to Teil tue ich natürlich nichts. Habe ich schlicht nicht die Zeit dazu. Aber das sieht alles sehr ordentlich aus. Sehr. Ihr programmiert alle, glaube ich, nicht das erste Mal, wenn ich das so sehe. Och, weißt du, ich habe da schon Sachen gesehen. also ich weiß jetzt gar nicht, Aufgabe 2 habe ich jetzt etliche gesehen. Fehlen mir noch Aufgabe 2 von... Ja. Alle, die nicht da sind, die haben es fertig und alle, die da sind, die müssen noch. Okay. Also wie üblich, man muss es nur machen, kein prinzipielles Problem oder... Nur machen. Okay. Ja, gut, hilft nichts, ne? Irgendwann muss es mal sein. Jo, gut, wenn ihr keine Fragen habt, dann machen wir da weiter. Ihr erinnert euch letzte Woche hoffentlich die Geschichten hier mit Segmentierung im 386 Aufsatz. Also, wir hatten gesehen, das Ding bootet erstmal im Real-Mode, soll heißen, Segmente, wenn ich irgendwas in mein Segmentregister lade, wird es sozusagen um 4 geschiftet ins Basisregister reinkopiert und Limit auf 64K. Jo, und ganz am Anfang, das waren so die Initialisierung. Dann geht's weiter. Was muss man noch wissen? Ja, wie schalte ich jetzt in den Protected-Modus um? Also einfach jetzt nur das Bit anknipsen, das geht in die Hose. Bit anknipsen heißt jetzt, ab sofort sind alle, ja, kopiere irgendwas nach Segmentregister, die machen es jetzt halt anders. Die kopieren jetzt nicht mehr den Wert geschiftet um 4 da rein, sondern sie laden jetzt aus der Segmenttabelle, also dieser Global Descriptor Tabelle. Wenn sie von da laden, dann müssen sie erstmal wissen, wo die GDT ist. Dementsprechend muss man das dem Prozessor sagen. Das ist jetzt, da gibt es jetzt keinen Standardplatz oder so. Ich glaube, das Ding ist mit 0 vorinitialisiert. Wobei bei 0 liegt auch die IDT, die man durchaus mischen kann. Sie haben auch gewisse Ähnlichkeiten miteinander. Ja, das war, glaube ich, ursprünglich sogar mal so gedacht, dass die zusammen in einem Bereich liegen. Weil man kann in die IDT und in die GDT ähnliche Einträge reinpacken. Also die Segmentdeskriptoren, die Call-Gates, die ignorieren wir hier mal, die Task-Gate, ignorieren wir mal. Und die Interrupt-Deskriptor-Einträge, die haben alle, die sehen alle ähnlich aus. Da sehen wir nachher noch ein Beispiel für. Jo. Also, wenn ich jetzt umschalte in den Protected Mode, muss ich erstmal die GDT laden. Ja, und wenn ich sie geladen habe, dann kann ich alle Segmentregister initialisieren. Moment. Aber da habe ich auch schon gesagt, ja, man muss wirklich alle initialisieren, sonst stehen einfach die alten Werte noch drin, die ich im Real Mode irgendwann mal geladen habe. Das um 4 geschiftete Zeug steht da drin und das bleibt so lange drin stehen, bis ich neu was da reinschreibe. Jo, wenn ich jetzt aber natürlich hier so hin und her irgendwie mache, dann muss ich aufpassen, dass in der Zeit kein Interrupt kommt. Ja, warum? Also rein theoretisch kann das funktionieren, da müsste man sich aber genau überlegen, ob oder ob nicht. Nach dem Protected Mode einschalten und oder während des Segmentregisterladens.
Das soll ja dann halt falsch in die Tabelle induziert werden. Also wenn der Interrupt irgendwelche, also es ist ja wieder standardmäßig, wenn man das Datensegment verwendet, wenn da dann noch eine alte Basisadresse drinsteht, die eigentlich so gedacht war, dass so viel geschiftet wäre, dann wird ja damit in die Tabelle.
Wie könnte ich das hinkriegen, dass da nichts passiert? Das könnte vorher in dem D-Segment, Datensegment, könnte eine Basis drinstehen, und wenn ich hier aus der GDT was lade in das DS-Segment, könnte natürlich genau das gleiche wieder reinladen, was vorher mit 4 geschiftet reingelangt ist, hole ich mir jetzt als Basis aus der GDT. Das könnte funktionieren. Also ich kann sozusagen 1:1 umschalten, wenn ich will. Ja, das andere ist, da muss man gegebenenfalls auch noch drauf aufpassen, in der IDET, da stehen natürlich auch noch Segmentzahlen drin. In der IDET steht drin, ja, wenn der Interrupt so und so, dann bitteschön macht so eine Art Long Jump da und dahin. Und da steht das Codesegmentregister drin und da steht dann halt ein Offset der neue Instruction Pointer drin. Jo, gut, wenn ich alles umgeschaltet habe, entsprechend initialisiert habe, kann ich die Interrupt wieder anschalten. Letztes Mal haben wir schon geguckt, ja, da steht ja alle Segmentregister initialisieren, Codesegment initialisieren mit Long Jump oder Fahrt Jump. Jo, die haben wir schon. Jo, jetzt brauchen wir noch neben den Interrupts noch mehr. Es geht ja jetzt hier um Segmentierung, und Segmentierung heißt, jetzt gibt es plötzlich so Sachen wie das Segment gibt es nicht. Ne? Wenn ich dann irgendwie was in mein DS-Segment zum Beispiel laden will und in der GDT steht drin, nö, das Segment gibt es nicht. Ja, dann gibt es Exceptions. Das gibt es einmal, wenn das Segment als Ganzes gar nicht vorhanden ist, also in der GDT drin steht not present. Also wenn ich dann move Konstante 16 nach DS und bei 16, Offset 16 in der GDT steht 0, gibt es nicht. Dann kriege ich halt für das Move 16 nach DS, kriege ich so ein Segment nicht vorhanden, so ein ja, Not Present Protection. Jo, das gilt für alle Register, bis auf das Stack-Segment. Das ist wieder eine Spezialität. Warum ist das jetzt eine Spezialität? Das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Ich kann den aktuellen Zustand nicht so einfach speichern, möglicherweise. Jo, und gegebenenfalls gibt es auch noch so eine genannte General Protection. Das ist, wenn ich, das ist jetzt beispielsweise, wenn IDT und GDT miteinander gemischt sind, wenn ich sage, kopiere mal mir, sagen wir mal, die 16 in mein DS-Segment. Und 16 ist markiert als Interrupt-Eintrag. Die Einträge sind genauso 8 Byte groß wie die Segmenteinträge. Nur macht das jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn, einen Interrupt-Vektor in ein Datensegment zu kopieren. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann gibt es halt diese General Protection Faults. Jo, wie werden die ausgeführt? Werden ausgeführt ganz genauso wie Interrupt. Soll heißen, der Zustand wird auf dem Stack gesichert, Flex-Register auf dem Stack, Instruction Pointer auf dem Stack, Codesegment auf dem Stack, dann entsprechend aus der Tabelle den Eintrag holen und dahin springen. Nur hatten wir bisher bei den Interrupts, hatten wir den Interrupt-Vektor, wo kommt jetzt der Vektor her? Der Interrupt-Vektor, der wurde abgefragt, pick, was willst du mir denn sagen? Gib mir nochmal eine Zahl. Und jetzt?
Jetzt habe ich ihn ja selber, weil ich das CPU ja die Exception
ausführe. Genau. Und das sind, also für jede Exception gibt es dann entsprechende Nummern. Muss man halt in der Tabelle nachgucken, steht irgendwo im Handbuch, welche Nummer es ist. Da springt er dann halt hin. Jo, Zusätzlich zu den Interrupts gibt es jetzt noch die Möglichkeit, was heißt Möglichkeit, es gibt Exceptions, bei denen er noch zusätzlich einen Fehlercode auf den Stack legt. Und zwar so nach dem Motto, ja, ich möchte Segment 16 laden, dann kriege ich die 16 auf den Stack, wenn das nicht hinhaut. Das gilt fast immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Exceptions, da gibt es keinen Fehlercode. So nach dem Motto, ist doch logisch. Irgendwie so Division durch Null. Ja, soll ich da als Fehlercode geben? Habe ich keinen. Ne? Durch Null geteilt wurde, das ist schon für sich so eindeutig. Das andere, es gibt auch Exceptions, da reicht ein Fehlercode nicht. Einziges Beispiel, wieder eine Ausnahme, Page-Faults. Bei Page-Faults, da muss ich einerseits angeben, wollte er lesen oder schreiben. War das jetzt ein Schreibschutz, weshalb es nicht funktioniert hat, oder hat es nicht funktioniert, weil die Seite einfach schlicht gar nicht existiert? Da brauche ich schon ein paar Bits. Und zusätzlich brauche ich noch die Adresse von der Page. Soll heißen, da brauche ich dann zwei Worte. Also insofern gibt es manchmal ein Wort auf dem Stack. Wobei das sind jetzt auch wirklich Worte, sprich 16-Bit, die allerdings im 32-Bit-Modus dann mit entsprechenden Nullen aufgefüllt werden. Das ist dann halt 32-Bit sind, allerdings 16-Bit-Nullen und dann 16-Bit. Also hier zum Beispiel die Segmentnummer, die ich eigentlich hätte laden wollen, mit der es dann halt schief gegangen ist. Jo, bisher war es bei den Interrupts so, ja, wenn ein Interrupt kommt, dann baut er halt den Stack entsprechend um, macht die Interrupt-Abarbeitung und am Ende kommt ein IRET und das IRET macht das wieder rückgängig, was vorher das Interrupt, dieses Interrupt-Aufrufen geändert hat. In diesem Fall, wenn jetzt Exceptions kommen, nicht einfach ein IRET. Das geht in die Wüste. Weil das IRET weiß natürlich nicht, ja, wie sind wir dann an diese Stelle gekommen. Sprich, es weiß nicht, ob ein Fehlercode auf dem Stack liegt. Ob ein Fehlercode, also ob null Fehlercodes auf dem Stack liegen, ein Fehlercode oder. Wenn man das nicht weiß, muss man es selber machen. Also letztendlich. Ja, wie schreibt man jetzt gewöhnlicherweise Exception-Händler? Also letztendlich muss am Ende irgendwie ein IRET kommen. Aber vorher muss ich noch den Fehlercode runterholen. Könnte man einfach machen durch ein Pop. Geht das?
Ja, mit eher XL-Stück. Also wenn dann eher so ein Add 4 auf Stack
kommt. Bessere Idee. Das verändert jetzt aber die Flex. Aber. Ja, macht nichts, weil das IRET ja die alten Flex vom Stack wieder restauriert. Also, das ginge. Wie kommt man an den Fehlercode ran? Das ist dann irgendwie so ein Move in Klammern ESP nach keine Ahnung wo, da kann man sich dann halt den Fehlercode holen. Jo, okay, also das ist so mal so ganz grob so ein Exception-Händler. Welche Exception es gibt, stehen da. Also die, die jetzt was mit Segmentierung zu tun haben. Moin. Was gibt es denn sonst noch an so Exceptions? Page. Okay, das ist jetzt schon ein ganz exotisches Teil. Was ist jetzt ein Double Fault?
Wenn der Exception Handler nicht aufgerufen werden kann aus irgendeinem Grund, dann springt man den Double Fault hin.
Genau, wann kann er jetzt in einen Exception Handler nicht rein?
Ja, also sich zum Beispiel, wenn die IDT zu kurz ist für die Vektornummer, die über den Bus kommt.
Zum Beispiel, ja. Oder die IDT liegt in einem Bereich auf einer Page, die gerade nicht geladen ist. Dann gibt es einen sogenannten Double Fault. Ja, in der Hoffnung, dass der Double Fault Händler das Problem dann irgendwie lösen kann. In den allermeisten Fällen nein. Und was passiert dann? Dann gibt es einen Triple Fault und das ist ein Reset. Genau. Das war früher die Möglichkeit, also beim 386er und aufwärts kann man dieses Protection Mode Bit an- und wieder ausknipsen. Ja, habe ich ja gezeigt, das CR0, das 31. Bit ist das erste Bit ist zum einen ausknipsen. Der 286er, da haben sie gesagt, naja, wenn man mal Protection eingeschaltet hat, dann will man doch sicher sein, dann darf man also nicht wieder zurückschalten in Real Mode. Bis ihnen dann aufgefallen ist, naja, manchmal wäre das eigentlich auch ganz neckisch, wenn man wieder zurück könnte. Und was macht man dann? Dann macht man im Prinzip genau das. Man setzt die IDT so, dass er nur noch ein Byte groß ist, produziert irgendeine Exception, die kann er dann nicht abarbeiten. Wenn er sie nicht abarbeiten kann, versucht er Double Fault. Double Fault funktioniert nicht, weil IDT ja zu kurz. Also macht dann Triple Fault. Triple Fault halt Reset. Und Reset heißt, naja, er ist wieder im Real Mode. Genau. Also, wenn man irgendwie einen Reset auslösen will, da gibt es im PC 20 verschiedene Möglichkeiten. Die letzte Möglichkeit, wenn es dann gar nichts mehr anders geht, IDT kaputt machen und Exception produzieren, dann machen wir einen Reset.
Ist das eine Sicherheitslücke oder ist dann einfach damit sichergestellt, dass das IDT nicht von einem normalen User-Programm kaputt gemacht werden kann?
Ja, was sagen die anderen dazu? Und der Kernel Space ist dann gesichert durch die Page Tables. Da darf man dann nur im Kernel-Modus, Supervisor-Modus drauf. Insofern ist es sicher. Kann natürlich, wenn man das irgendwie will, kann man die natürlich irgendwie kaputt machen lassen. Absichtlich, warum auch immer. Aber normalerweise ist das schon sicher. Jo, okay. Ich erinnere nochmal an das Bildchen, das hatten wir jetzt schon zweimal, dreimal, weiß ich nicht. Ne? Unser CR3 zeigt auf die oberste Tabelle zeigt auf eine drunterliegende Tabelle oder mehrere drunterliegende Tabellen und die zeigen auf den eigentlichen Hauptspeicher und da lesen oder schreiben wir. Zwar habe ich immer noch gesagt, ja, wie die Einträge hier aussehen, das haben wir damals noch erstmal ignoriert. Was wir uns überlegt hatten, war, dieser Eintrag verweist auf eine Page. Eine Page ist 4K und liegt immer 4 Kilobyte aligned. Soll heißen, die Adresse von der Page, da sind die hinteren 12 Bits immer 0. Anders ausgedrückt, wir brauchen hier vorne eigentlich nur die obersten 20 Bit, weil die unteren 12 Bit eher die Nullen sind. Ja, und da hatten wir damals schon gesagt, naja, diese 12 Bit, die kann man doch dann irgendwie recyceln zum, ja, irgendwelche Rechte, Attribute und so ein Zeugs da reinschreiben. Das muss man sich dann nochmal angucken, wie die aussehen und genauso unten das CR3. Ne, auch das muss man natürlich wissen, was muss ich nach CR3 schreiben, damit das Ding da auch hinzeigt. Jo, und es gibt noch zwei andere Register, die auch noch was mit dem Paging zu tun haben. Jo, und das sind also einmal das CR0, Kontrollregister 0, das Bit 31. Ich frage mich jetzt nicht, warum es 31 ist. Bit 0 ist Protection einschalten, also sprich die Segmentierung umändern. Bit 31 ist MMU ein- und ausschalten. Jo, CR3, das ist, haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, die Basisadresse von diesem Page Directory, allerdings nur die oberen 20 Bit. Wie gesagt, die unteren 12 sind eh Nullen. Das war beim 386er so. Für was könnte man denn den unteren Kram noch recyceln? Wir haben doch noch 12 Bit, die muss man doch noch irgendwie an den Mann bringen. Moment. Also nicht hier von dem Eintrag, sondern hier vom CR3. Ja, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Ja.
Was für einen Baiting-Modus, dass es sich handelt? Weil, ich meine, es gibt ja verschiedene Baiting-Modi irgendwie. Also das normale x86 dann irgendwie mit diesen Adresserweiterungen für 64-Bit-Modus.
Ja. Ja, da gibt es so allerlei. Okay, da kannst du mit 64-Bit, das haben sie ganz anders hingebaut. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Bleiben wir erstmal beim 386 bzw. 486, 586. Naja, was sie damit reingefummelt haben, waren so Sachen wie Caching an, Caching aus. Ja. Waren hier unten die unteren 12-Bit, Entschuldigung. Da haben sie noch so Cache Disable, Cache Write Through, Cache Enable, so ein paar Bits da drin. Die aber nicht wirklich Sinn machen, Caching jetzt auszuschalten. Ich weiß nicht, wer heutzutage Caching ausschalten will. Also global ausschalten will, das ist natürlich im Allgemeinen nicht so gute Idee. Höchstens so, wenn man dann alte Spiele spielen will, die sonst zu schnell sind, dann kann man natürlich Caching aus.
Caching jetzt als Sinn, also ist dann das der TLB gemeint oder einfach generell?
Generell das Caching. Inklusiv TLB. Jo, okay. Und was es noch gibt, das war jetzt auf der Grafik gerade eben nicht drauf, aber das braucht man natürlich noch irgendwie. Wenn es dann einen Page-Fault gibt, dann muss ich im Betriebssystem wissen, ja, welche Seite wollte denn der Befehl jetzt? Die Adresse, die steht in dem CR2, die wird halt da reingeschrieben in dem Moment, wo ein Pagefault auftritt. Bleibt dann so lange drin stehen, immer noch, bis ein neuer Pagefault auftritt. Allerdings, wenn ein neuer Pagefault auftritt, ist die alte Adresse weg. Soll heißen, ein Pagefault-Händler, der sollte das erstmal das Problem lösen, bevor er selbst einen Pagefault auslöst. Ja, was steht denn da drin für eine Adresse? Das klingt jetzt erstmal einfach, nur logisch ist die lineare Adresse des Pagefaults. Aber so einfach ist es nicht. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal, inkrementiere die Adresse 4095. Und jetzt kriegen Pagefault. Was steht jetzt in dem CR2?
Also die Frage, ob man überhaupt von dem Code-Zugriff oder von dem Datenzugriff der Pagefault
spricht. Okay. Sagen wir mal, das Holen des Befehls, das haut hin. Aber das haut nicht hin. Ich gebe euch noch einen Tipp, ich mache da mal ein W draus. Ja, und jetzt kann drinstehen, also wenn das sozusagen das die Adresse 13 ist, dann könnte drinstehen eine 13. So nach dem Motto, ja, Entschuldigung, 13 ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal. Dann könnte drinstehen 8191. Würde heißen, er will den Befehl holen, geht nicht, Pech gehabt. Es kann drin stehen 8192. Wann steht die drin?
Ja, der Befehl wird sich ja dann quasi jetzt hier über mehrere Pages ausstrecken und wenn halt die zweite Page nicht verfügbar.
Genau, das ist nämlich 2x4096 soll heißen, er versucht, also das erste Byte hat er sich geholt. Erste Byte heißt inkrementiere. Ja, dann weiß er, oh, ich brauche noch ein Argument. und beim Argument holen merkt er, Argument liegt auf der Page danach, die ist nicht da, gibt ein Page-Fault, also kriegen wir die Adresse. Jo, es kann drin stehen, was kann noch drin stehen? Es kann drin stehen eine 4095, nämlich wenn die, wenn sozusagen das erste Byte von diesem Wort nicht da ist, das erste Byte steht bei der Adresse, kann aber natürlich sein, dass es hier wieder vier, also das Wort liegt auf der Adresse 4095 und 4096, soll heißen, es sind wieder zwei Pages sozusagen für dieses eine Wort. Also kann auch die 4096 kommen. Jo, soll heißen, ich brauche zur Ausführung dieses Befehls vier Pages. Nee. Ich brauche mehr. Was brauche ich denn noch? Wie ist das?
Dann können wir jetzt auch noch zwei Operanten haben im Befehl.
Ja. Also gut, jetzt bei dem. Dann kommen noch zwei Pages, genau. Ja, also für diesen Fall stimmt schon. Also da sind es wirklich die, nur vier Stück. Für so ein in S-Befehl oder Move S oder so. Ich habe euch letztes Mal erklärt, diese Kopie. Nee, in S stimmt gar nicht. Move S. Ich hole mir von einer Speicherzelle ein Byte, ein Wort, ein Langwort und kopiere es woanders hin und inkrementiere automatisch die Pointer. Da kann es natürlich sein, beim Lesen, beim Schreiben, beziehungsweise vorher schon beim Befehl holen geht es in die Hose. Da können es sechs Pages sein, die mir in die Suppe spucken. Ja, und was mache ich denn dann, wenn ich jetzt hier gesagt kriege, ja, 4096 ist in die Hose gegangen. Jo, er sagt mir immer noch dazu, das war ein Read, das war ein Read. Was ist das? Okay, bei neueren sagt er sogar, das war kein Read, sondern das war ein Execute. Die alten hat er mal gesagt, naja, ein Befehl lesen ist ein Lesen. Heutzutage tauscht man das aus und sagt, naja, Befehl lesen ist noch was anderes als lesen. Daten lesen darf ich vom Stack. Code lesen vom Stack, das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Das ist irgendein Hackerangriff, das lassen wir nicht zu. Jo, was ist das hier?
Eigentlich müsste er erstmal gelesen werden und dann später, wenn er gelesen werden kann, würde er geschafft.
Also da kann mir auch beides noch passieren. Es kann in die Hose gehen beim Lesen. Es kann in die Hose, also es kann sein, dass ich es gelesen kriege. Es kann sein, dass ich es inkrementiert kriege. Ja, dann will ich zurückschreiben. Jetzt geht es in die Hose.
Kann zwischendrin entweder sozusagen unterbrochen sein und dazwischen was passiert sein, dass dann diese Page wieder ausgelagert oder sonst was ist?
Das nicht. Aber ich kann ja Pages read-only mappen. Ja, dann kann ich zwar das lesen und inkrementieren und wenn ich es zurückschreiben will, geht es plötzlich nicht. Einerseits will ich jetzt ja, was weiß ich, mein Betriebssystem kriegt jetzt die Meldung, da will jemand lesen, zugreifen. Das ging in die Hose. Mach mal. Was mache ich dann? Ja, Page not present. Lädt man sie von Platte, wartet so lange und wenn sie da ist, dann sage ich im Prinzip so da oben so ein IRET. Ja, und IRET heißt, mach den Befehl noch einmal. Das Wichtige ist, mach ihn noch einmal, muss dann gehen. Also er kann rein theoretisch dann gleich wieder einen Page-Fault produzieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber das Wiederholen an sich muss möglich sein. Soll heißen, der Zustand vom Prozessor darf sich nicht geändert haben. Also wenn ich dann so weit komme, ich habe den Befehl gelesen, ich habe den zweiten Teil des Befehls gelesen, ich habe den ersten Teil meines Operandens gelesen und jetzt will ich einen zweiten Teil holen und bumm. Dann muss klar sein, okay, wenn ich den wiederholen will, wir fangen ganz von vorne an. Wir holen wieder den Befehl, wir holen wieder einen zweiten Teilbefehl, wir holen den ersten Teil vom Operanden und jetzt hoffentlich geht es auch das Holen vom zweiten Operanden. Dann inkrementieren wir, dann versuchen wir den ersten Teil zu schreiben und es geht in die Hose, weil schreibgeschützt. Copy and write. Also, Page wieder ranholen. I-RET. Wir fangen wieder an, von vorne. Wir schreiben den ersten Teil. Geht, zweiten Teil schreiben. Geht in die Hose. Wir machen den ganzen Kram noch einmal. Was muss ich jetzt beachten, zum Beispiel bei der Simulation, dass das Ganze funktioniert?
Ja, das Problem ist, wenn er in die erste Page dann schon schreiben konnte und dann sozusagen bei der zweiten Page dann nochmal diese Page voll konfigurieren, dann muss ich ja das Geschriebene wieder zurücksetzen, weil ich den Befehl ja komplett neu aufsetze.
Das ist jetzt wiederum die eine Ausnahme, das wird nicht rückgängig gemacht.
Das wird nicht rückgängig?
Nein.
Ja, aber da kann ich ja nicht einfach nochmal drüber laufen.
Kann man oder kann man nicht?
Kann drüber laufen, aber man muss sich dann merken, was man schon getan hat. Ja, schon. Wenn Inkrement sonst was irgendwas hat und.
Jetzt kann man nachdenken, wie ist denn das überhaupt? Oder hast du recht? Nee, es wird nicht rückgängig gemacht. Aber es wird anders gemacht. So.
Ist umgekehrt klar, dass wenn ein Page-Fault passiert oder sonst was, dass dieser Befehl nochmal ausgeführt wird? Oder könnte auch der Händler sagen, nö, überspring mal oder lass uns mal rein?
So kann auch der Debugger anspringen und sagen, ja, die Page gibt es wirklich nicht. Und das Programm abbrechen oder.
Ja, ich meine, anders ist ja kein Problem, wenn es eben jetzt wirklich ein unberechtigter Zugriff ist, dann schießt bald das Programm oder so. Aber es muss ja funktionieren, wenn ich eine Page einlagern will.
Also, wie fixt Intel das Problem, dass man sagt, ja, ich habe den Wert gelesen, ich habe ihn inkrementiert, ich habe das erste Byte geschrieben und jetzt geht es nicht weiter? Du hast gesagt, naja, dann schreiben wir noch den alten Wert wieder rein. Gut, das ist irgendwie eine merkwürdige Krücke, ne? Würde im Prinzip wohl funktionieren. Es gibt aber eine Möglichkeit, es anders zu machen.
Ja, trotzdem
man könnte vielleicht sagen, dass dieser letzte Teil nochmal irgendwo speziell gespeichert wird. Was im letzten Teil getan werden müsste.
Das ist halt schwierig. Es können ja in der Zeit, wo die Page eingelagert wird, können ja andere Prozesse laufen, weil CPU hat ja nichts zu tun, solange die Platte da einen Sektor nachlehnt. Und jetzt laufen andere Prozesse, die auch wieder Page-Faults produzieren können, die überschreiben dann den Zustand, oder?
Ja, muss halt irgendwie vor dem ersten echten Schreiben mal schauen, ob es funktioniert. Also wenn ich es jetzt simuliere, würde ich halt vielleicht irgendwie auf die Speicherstelle erstmal irgendwie ein Add 0 oder so machen.
Ja.
Dann habe ich zumindest nichts kaputt gemacht. Nur ist es wahrscheinlich für die CPU selber halt zu langsam. Vielleicht hat der dafür irgendwie die Möglichkeit, es halt einfach mal zu simulieren und zu gucken, wie es geht.
Die Idee ist schon mal gut. Also jetzt nicht mit dem Add 0, aber vorher schon mal gucken. Wie gucke ich denn vorher schon mal?
Wert versucht, nochmal an die Stelle zu schreiben.
Hm.
Genau,
natürlich nichts extra, dass man denselben Wert schreibt. Wenn es durchgeht, dann schreibt man den entsprechend anderen.
Dann würde ich ja die Performance halbieren. Ja. Die Hersteller quetschen doch, das sind ja schon glücklich, wenn sie 2% Performance gewinnen, 50% verschenken.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie vorher nachzuschauen und bevor man reinmatscht?
Ja, aber wie?
Sind es irgendwelche restlichen Bits, die wir jetzt gerade
nee. Genau, wenn ich den Befehl hier ausführen soll, dann hole ich ihn mir. Ja, und jetzt beim Holen vom Operanden, da sage ich der MMU, ja, den, also das Wort an der Adresse will ich lesen. Dann sagen wir ihr doch gleich am Anfang, den Wert möchte ich schreiben. Und dann kriege ich nämlich schon Page Fault, bevor ich überhaupt anfange, den Befehl anzufassen. Wenn ich dann den Befehl schreiben kann an die Stelle, dann lese ich ihn, modifiziere ihn und schreibe ihn. Dann muss das Schreiben ja funktionieren. Ne? Ja.
Aber ein Mob liest nicht vor.
Nee, wie machen wir das beim Move?
Vielleicht einfach mal lesen oder so. Und
wegschmeißen. Reduzieren wir die Performance wieder auf die Hälfte. Ja gut, beim Move ist jetzt nicht das, also Move nach Speicherzelle ist im Prinzip das Gleiche. Da frage ich ja erstmal die MMU ab, ich rechne mir mal um, dass ich gleich schreiben kann. Und wenn sie dann beim Umrechnen sagt, mache ich nicht. Okay, dann kriegst du hier schon in dem CR2 deine Adresse, wo du nicht hinschreiben darfst und wird abgebrochen und kannst wiederholen. Ja. Er muss vorher beide nachgucken. Ja. Muss er ja eh. Ne? Also da geht jetzt performancemäßig nichts verloren. Jo, okay. Also mit dem Schreiben, da muss man ein bisschen aufpassen. Wie schaut das aus mit InB, OutB? Ihr habt insofern recht, als dass ihr kennt die Befehle InB, keine Ahnung, irgendeine Adresse und die schreiben nach, also in diesem Falle AL oder EAX oder je nachdem wie groß und OutB AL nach Dollar irgendwas. Die haben den Vorteil, sie haben kein Memory. Insofern kann da nichts schief gehen. Bei Intel nichts ohne Ausnahme. Ich hatte es hier vorhin schon angedeutet, aber da war es noch an der falschen Stelle. Es gibt auch das In-S bzw. Out-S, was man normalerweise mit einem Repeat-Präfix benutzt. Da schreibe ich erstmal nach ECX die Anzahl und dann sage ich, lese mal und schreibe in Speicher. So oft. Wie wiederholen wir den denn? Also das gilt, also hier gibt man halt irgendeine Adresse an. Also, was weiß ich, irgendeine serielle Schnittstelle oder so, da hole ich mir meine Bytes ab und speichere die hintereinander in Speicher. 10 Stück. Tja, dann habe ich mir 9 geholt und den 10. will ich abspeichern und bumm. Gute Idee. Ne? Er zählt mit diesem Repeat-Präfix das ECX jedes Mal ein runter. wenn er den Befehl ausgeführt hat sozusagen. Das soll heißen, wenn er dann 9 kopiert hat, dann ist der Zähler auch runter auf 1. Dann kann er an der Stelle abbrechen und sagen, kann ich nicht abspeichern, geht nicht. Dann kann man ihn wiederholen. Wiederholen ist jetzt kein Problem. ECX steht auf 1, dann wird der Befehl danach halt nur noch einmal ausgeführt. Also das mit der Anzahl, das ist kein Problem. Aber jetzt habe ich natürlich, wenn ich jetzt ein Byte, sagen wir mal, hole, das funktioniert auch noch, und dann will ich schreiben in die Speicherzelle und das geht in die Hose. Ne? Wenn aus der seriellen Schnittstelle ausgelesen, dann weg.
Gibt es dann wieder eine Möglichkeit, da alles zurückzustopfen?
Da weiß die CPU nichts davon, wie man das zurückstopfen könnte. Das sind irgendwelche Adressen. Ich gebe hier eine Zahl an. Ob das jetzt eine serielle Schnittstelle ist, ob das eine Grafikkarte ist, ob das. Und dementsprechend weiß ich jetzt auch als CPU nicht, wie ich das zurückstecken könnte. So nach dem Motto, ja, ein In von Adresse 13, naja, wenn ich dann ein Out auf 13 mache, dann stopfe ich das zurück oder so, die Annahme gilt nicht. Also insofern, es gibt schon Befehle, also nicht nur die auf Registern machen, das ist relativ einfach, ne? Wenn ich hier ein In B von der Seelen mache, ja, nach AL schreiben ist kein Thema, das geht immer. Aber es kann eben auch so sein, hier, ich hole von der seriellen Schnittstelle und schreibe.
Der Befehl erhöht nur das Zielregister, oder der Pfad bleibt immer dasselbe.
Ja. Ja, wie stopfe ich das zurück? Müsstest du mit deiner Idee von gerade eben kommen?
Ja, man müsste es davor ausprobieren.
Ja. Also bevor ich, das müsste jetzt wieder die Idee sein sozusagen, bevor ich von der seriellen Schnittstelle mir das Byte überhaupt hole, muss ich gucken, ob ich es abspeichern kann. Das muss immer sozusagen das Ziel sein. Ja, und dann ist es im Prinzip genauso wie hier. Ich muss ja die MMU sowieso vorher mal abfragen, gib mir mal die Adresse, wo ich hinterher hinschreiben soll. Und wenn sie mir da schon sagt, du darfst aber gar nicht hinschreiben, dann lasse ich es halt hier mit dem In B, also mit dem Lesen aus der Seelen schon mal von vornherein sein lassen. So, dann geht's. Jo, also da muss man jetzt, wenn man dies mit der MMU entsprechend hinhackt, und ihr sollt das ja Aufgabe 3 oder letztendlich, um eure CPU zu vervollständigen, entsprechend machen, dann müsst ihr das entsprechend berücksichtigen, sonst haut es euch auf die Nase. Wenn ihr euch das mal sauber durchdenkt, ist es im Prinzip genauso einfach, genauso schwierig. Naja, ob ihr jetzt sozusagen erst beim Abspeichern die Adresse umrechnet oder bevor ihr anfangt, den Befehl auszuführen, die Adresse umrechnet, das ist eigentlich wurscht. Also von daher ist das jetzt kein Problem. Ihr müsst bloß im Kopf behalten, dass es entsprechend vertauscht sein muss. Das Schöne ist, wenn man eine virtuelle Maschine schreibt und man hackt das hin, man hat 1000 Befehle, bei 999 hat man das auch richtig im Kopf gehabt. Erstmal die Adresse testen, ob das überhaupt funktioniert und wenn nicht, sein lassen. Und bei einem habt ihr das vergessen. Ich garantiere euch, die Maschine läuft euch ein Jahr lang und dann crasht sie. Ihr müsst ja genau den Punkt treffen, dass er hier mal eine Adresse hat, die auf 2 Pages ist, was der GCC freiwillig schon gar nicht macht. Also wenn ihr nur mal einen C-Code schreibt, das ist immer aligned. Also von daher passiert das so gar nicht. Aber es gibt natürlich so MS-DOS, so ein altes Zeugs. Da kommen diese Konstruktionen dann manchmal schon vor. Und dann crasht euch die Kiste plötzlich. Okay, also das war die eine Baustelle. Ihr müsst immer erstmal die Adressen checken, erstmal vorher umrechnen lassen, geht oder geht nicht. Jo, und wann, was dann? Was müsst ihr noch beachten? Wenn ihr den Befehl hier beispielsweise ausführt, habe ich gesagt, der muss entweder ganz durchgehen oder gar nicht. Und wenn er halb durchgeht, Na, dann müsst ihr sozusagen so ein Rollback machen zu dem alten Zustand. Was muss man dann zurücksetzen? Also wenn ihr habt irgendwie was, oh, was fällt mir jetzt gerade mal ein? Addiere also, nehmen wir einfach mal ein paar Beispiele. 1 zu Rx. Was kann da passieren? So, das einfachste Beispiel. Genau, also hier die ersten zwei sozusagen, ne? Entweder bei der Addition, beim Holen der Addition selber oder beim Holen von Operanden können Pagefaults auftreten. Okay, es können auch noch Segmentierungsprobleme auftreten, ne? Das Segment geht von hier bis da und der Rest fehlt. Also Segmentierung kann auch noch in die Hose gehen, aber im Prinzip das gleiche Problem wie bei Pagefault. By the way, das gilt natürlich hier auch noch. Ne? Also es kann auch sein, dass das Datensegment, das ist bis zur 4095, aber die 4096, die ist im Segment nicht mehr mit drin. Ja gut, aber das ist ja gilt dann, im Prinzip das Gleiche.
Das ist ja dann was, was man nicht wiederholen muss, weil das ist ja...
Auch das musst du wiederholen können.
Ja, das ist doch nicht wie bei der MMU, dass ein Paging dann eingelagert werden könnte, sondern das ist halt ein Fehler, weil das Segment überschritten wird.
Du kannst auch Segmente nachladen.
Ja gut, aber also es gibt kein Betriebssystem, das das macht, oder?
Also unter Unix...
Segmente vergrößern, meine ich jetzt, weiß ich nicht.
Unter Unix heißt es immer noch Segmentation Fault, obwohl es heutzutage eigentlich immer ein Page Fault ist und gar kein Segmentation Fault. Die Meldung ist eigentlich heutzutage falsch. Das habe ich bisher noch ignoriert. Ihr könnt sagen, das ist mein Datensegment, darunter ist mein Codesegment und im oberen Teil habe ich abwärts wachsend mein Stacksegment. Da ist es so gemacht bei Intel, das ist die Basis. Und was ist jetzt das Limit? Das Limit ist jetzt sozusagen negativ. Oder anders ausgedrückt, das Limit ist sozusagen das hier, von da bis da. Und da darf er nicht hinschreiben. Was heißt, wenn ihr das Limit verkleinert, heißt es, ihr vergrößert nach unten hin das Stacksegment. Okay, das kommt nachher noch mit den Segmentdeskriptoren. Soll heißen, es kann ja sein, was weiß ich, ihr macht hier einen Push auf den Stack und dann habt ihr genau das Problem, ihr habt so eine Grenze, bis dahin ist das Segment definiert und jetzt macht ihr einen Push und merkt, oh, zu klein. Dann kann man jedenfalls unter Intel das Stack-Segment durchaus auch vergrößern. Das ist schon so gedacht. Also, andersrum ausgedrückt, wenn das mit dem Segmentieren irgendwie in die Hose geht, auch das muss wiederholbar sein. Ist aber im Prinzip genau das gleiche Problem. Ne? Ihr müsst ja hier, habe ich ja vorhin so gesagt, ihr müsst gucken, müsst die MMU fragen, kannst du hinterher für mich an die Stelle schreiben? Gib mir mal auch die Adresse dazu. Und genauso müsst ihr im Prinzip auch die Segmentierungseinheit fragen. Ich möchte nachher die Speicherzellen 4095, 4096 schreiben. Darf ich das? Oder ist das Codesegment? Oder ist da gar kein Segment mehr? Oder wie schaut es aus? Limit überschritten, irgendwas in der Art. Jo, das müsst ihr sowieso machen. Ihr müsst ja erstmal Segment und Segment-Offset in lineare Adresse umrechnen. Und die Adresse steckt ihr dann der MMU wieder rein und fragt da nochmal nach, ja, was ist denn dazu die physikalische Adresse? Und dann erst wirklich anfangen mit Nachdenken und Tun. Das ist im Prinzip ein Unterprogramm, das schreibt ihr einmal und dann passt die Sache. Jo, okay, das war jetzt eigentlich noch gar nicht dran, aber gut, haben wir das schon mal. Also, was kann hierbei passieren? Wir hatten jetzt, Segmentierung kann in die Hose gehen, Paging kann in die Hose gehen beim Holen vom Befehl. Was mache ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, die Addition schon geladen habe und merke jetzt, war nichts. Weiter geht's nicht. Dann haben wir gesagt, dann muss das Ganze wiederholbar sein. Irgendjemand hat richtig gesagt, die Register dürfen wir nicht geändert haben. Darf man nicht vergessen, das ist auch ein Register. Ne? Auch das Register muss wieder zurückgesetzt werden. Ich habe ja, wenn ich ein Byte geholt habe, habe ich normalerweise den Instruction Pointer um 1 erhöht. Also um 1 wieder zurück. Neuer Versuch. Jo, ansonsten, wenn ich den Befehl lesen kann, kann nichts mehr passieren. Andere Variante, Dollarzeichen weg, addiere Inhalt der Speicherzelle 1 zum Register. Also, so ähnlich wie gerade eben, beim Holen der Addition kann was schief gehen, beim Holen der Operanden kann was schief gehen, das hatten wir gerade schon. Jetzt kann ja auch noch beim Holen des Operanden, also des Speicherwertes, was in die Hose gehen. Müssen wir da irgendwas beachten?
Ja, ist eigentlich egal, ich muss wieder nur den Instruction-Pointer zurücksetzen.
Gleiche Thema wie gerade eben, ne? Jetzt machen wir das Ganze andersrum. Also jetzt addieren wir den Inhalt von RX zur Speicherzelle 1 dazu. Es kann beim Holen der Addition mal schief gehen, es kann beim Holen der Operanden mal schief gehen. Ja, und nun? Jetzt holen wir uns den Wert von der 1, was in Speicherzelle 1 drinsteht. Addieren das drauf und wollen zurückschreiben und geht nicht.
Ja, aber wie gesagt, bin ich schon auch noch vorher, ob wir überhaupt schreiben dürfen.
Okay, ne? Also auch hier wieder vorher gucken, dann passiert uns zwischenzeitlich nichts mehr. Andere Variante, da muss man jetzt gucken, das geht unter Umständen vielleicht nicht bei allen Befehlen. Also bei Intel, glaube ich, wie war das? Bei Intel, glaube ich, geht das sogar. Es gibt andere Prozessoren, die können das nicht. Also nicht bei allen Befehlen. Wie wäre das hier, wenn ich den zurücksetzen wollte? Was müsste ich denn da alles zurücksetzen? Instruction Pointer haben wir schon. Ne? Genau, alles was bei der Addition an Flags auftreten kann. Zero Flag, Sign Flag, wie sie alle heißen.
Ja, aber die treten ja. Die Addition findet ja erst statt, nachdem wir gecheckt haben, ob wir zugreifen können auf die Page. Also ja. Lesen, schreibbar, das heißt, danach müsste, das heißt, eigentlich sollten wir nicht zurücksetzen müssen, dann, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir schon wissen, dass es geht, soll ja nichts.
Ich sage ja, es gibt andere Prozessoren, da kann man nicht alle Befehle vorher checken.
Ach so.
Also hierbei müsste es schon mit diesem Vorherchecken gehen.
Und ich muss mir auch jedes Mal merken, eigentlich, wo genau die Instruktion angefangen hat. Weil ich weiß nicht, wie viel ich den bereits, also wie viel Bytes er bereits geholt hat. Also das muss ich mir auch mitsprechen.
Ja, und das Schöne ist, gut, dass du mich darauf hinweist, ich könnte ja sagen, was wäre das? Das würde heißen, naja, dieses Präfix steht eigentlich ja vor, wie der Name schon sagt, vor dem Befehl. Soll heißen, ich hole mir erstmal dieses Segment-Override-Präfix und dann den Befehl. Das Präfix zu holen geht immer, logisch, kann nichts schief gehen. Dass die Code-Page nicht da ist, das kann passieren. Aber das Ding wird ja nicht ausgeführt, also bei der Ausführung in dem Sinne kann nichts passieren. Aber wenn ich natürlich jetzt hinterher die Addition versuche auszuführen und da was schreiben und das geht nicht und so, dann muss ich ja zurück. Zurück heißt, ich muss auch zurück vor das Präfix. Das Präfix muss ich ja beim nächsten Mal auch wieder mit einlesen.
Sozusagen alten Pointer, wo man das letzte Mal war, bevor man irgendwas angefangen hat, müssen sie halt merken.
Genau. Die einfachste Variante, wie man es tun kann, ist, man kopiert erstmal, bevor man irgendwas macht, alle Register in einen Zwischenspeicher. Dann macht man, und wenn es irgendwo auf halbem Wege in die Hose geht, da habe ich Flex verändert und Instruction Pointer und EAX und ECX und keine Ahnung was noch alles. Wurscht, ich kopiere einfach den Satzregister wieder zurück und löse mein Page Fault oder was auch immer aus und die Sache ist gegessen. Das hat so ein bisschen was wie bei Grafik, dass man so zwischen zwei Registersätzen immer hin und her schaltet. Das kann man so lösen, wenn man will. Jo, wenn ihr das macht, ich wollte euch eigentlich nur darauf hinweisen, das ist nicht trivial. Das ist nicht trivial in der Simulation. Und wenn ihr euch das anguckt in einer Prozessorbeschreibung, das ist fast komplizierter als der eigentliche Befehl. Wie muss ich das in welcher Reihenfolge machen, damit ich zurücksetzen kann? Ziel muss immer sein, also einerseits, ich muss natürlich zurücksetzen können und alles, was ich auf dem Speicher mal gemacht habe, das bleibt. Also du hattest vorhin so die Idee, hier, wenn das mit dem Inkrementieren nicht hinhaut oder nur zur Hälfte hinhaut, dann machen wir das rückgängig. Das ist immer schwierig. Mindestens dann geht es nicht mehr. Ne? Also deshalb, wenn ich schreibe, dann muss es auch bis zum Ende durchgehen. Beim Lesen sagt man, okay, das kann ich irgendwie nicht verhindern. Wenn das Lesen nicht hinhaut, das muss ich möglicherweise nachträglich nochmal nachholen können. Ne? Also beispielsweise hier bei dem Move S kann man sich überlegen, ich lese ja von irgendwo und ich schreibe nach irgendwo. Jetzt hat vielleicht das Lesen hingehauen, aber ich kann dann nicht wegschreiben. Das kann man entweder so machen, dass man beides vorher testet und nur dann überhaupt anfängt. Man kann aber auch sagen, naja, ich habe gelesen und schreiben geht nicht. Nochmal lesen, okay, das könnte ja vielleicht in Ordnung sein. Was bei Memory Map nicht notwendigerweise der Fall ist. Bei Intel steht aber, glaube ich, auch dabei, das Move S ist gefährlich in der Hinsicht. Ich glaube sogar, das ist richtig implementiert heutzutage, aber sie halten sich das mal offen, je nachdem, welche Variante schneller ist. Das Problem ist natürlich, wenn du den Befehl ausführen willst, dann musst du ja zwei Adressen mit der MMU gleichzeitig umrechnen, um zu wissen, geht oder geht nicht. Wäre natürlich schöner, ich rechne eine Adresse um, das kann ich. Und dann fange ich schon mal das Laden an und während ich lade, checke ich die zweite Adresse. Da bin ich performancemäßig so ein Tick. Ne? Insofern denke ich mal, Sie möchten sich das offen halten, das performancemäßig anders hinzuschreiben. Semantisch ist das ein bisschen zweifelhaft. Ja, gut. Ist halt so. Jo, okay. Also, das sind... Zurück zu dem Thema, das sind die drei Register, also zwei richtige Register plus ein Bit, die haben was mit Paging zu tun und auch wirklich nur die drei. Also wenn ihr die MMU weglasst, dann lasst ihr die drei Register weg und die Sache ist gegessen. Na gut, und diesen Umbrechen, kleiner Radatsch, den müsst ihr natürlich auch noch haben. Jo, jetzt kommen wir mal zu den Einträgen. Was steht jetzt wirklich in so einem Page-Table-Entry drin? Gut, wir haben immer gesagt, da brauchen wir 20-Bit-Adresse von der Page. Und hurra, das sind sogar 20 Bits hintereinander folgend im Speicher, so wie man sich das vorstellt. nicht noch irgendwie aus fünf Ecken zusammenklauben, so ein paar Bits und die passend zusammensetzen. Nein, es sind wirklich die 20 obersten Bits. Die kann man sich so nehmen und fertig. Das kann nicht Intel sein. Nee, das ist irgendwie... Gut, die MMU, die passt aus mehrererlei Hinsicht gar nicht so ganz zu Intel dazu. Wir hatten ja neulich auch schon mal das... dass Intel ja eigentlich vier Ringe hat. Die MMU hat aber auch... Die hat nur die Unterscheidung zwischen zwei Leveln sozusagen. Also es gibt hier, wo haben wir es, die Unterscheidung User- oder System-Seite, Page. Soll heißen, System ist Level 0, alles andere ist User. Also da gibt es jetzt nicht die Unterscheidung zwischen vier Leveln, es gibt nur zwei. Also von daher passt die auch nicht so recht dazu. Jo, was gibt es alles an Bits? Einmal, logischerweise, das kennt ihr alle, das Present-Bit. Ist die Seite überhaupt da, ja oder nein? Es gibt ein Read-Write-Bit im Sinne von, ja, ist die Seite Read-Only oder darf ich sie auch beschreiben? Also ich kann jetzt nicht das Read anknipsen und das Write aus oder das Write aus, das Write anknipsen und das Read aus. Eine Read ist immer an, ich kann eventuell das Write sozusagen erlauben oder nicht erlauben. Jo, dann dieses User- oder System-Bit. Dann gibt es ein, lassen wir die mal weg, erst einmal. Es gibt ein Accessed-Bit. Accessed heißt, ja, jetzt haben wir irgendwann mal gesagt, dass die CPU nur einmal sich diesen Eintrag holt. Und danach kommt der Eintrag in TLB und gut ist. Jetzt schreibt er und schreibt er und schreibt er und liest und schreibt und liest und guckt sich das Bit ja eigentlich nie an. Wann wird denn das Bit gesetzt? In dem Moment sozusagen, wo er den Eintrag in TLB holt, da setzt er das Bit. Was aber natürlich ein bisschen komisch ist, weil eigentlich ist es ein Read-Zugriff, aber er modifiziert ein Bit. Soll heißen, diese Ladebefehle, also ich hole mir was in meinen Cache, also in den TLB-Cache, das sind zwei Speicherzugriffe. Die sind eigentlich doppelt so teuer, wie man eigentlich denkt. Also man holt nicht nur aus der Tabelle den Wert in den Cache, sondern man schreibt auch noch einen Wert zurück. Jo, da ist noch ein 0-Bit, da kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es ein sogenanntes Page-Size-Bit. Irgendjemand hat auch vorhin was mit Extended Page-Size und sowas gemurmelt. Das ist ein Bit, das sagt, normalerweise, also wir sind jetzt hier bei dem Format von einem solchen Eintrag. Normalerweise ist es ja so, CR3 zeigt auf die Tabelle, der Eintrag zeigt auf die nächste und das ist jetzt ein Eintrag auf eine 4K-Page. Jetzt hat man gesagt, das Betriebssystem liegt normalerweise linear im Speicher. Linear im Speicher heißt, wir haben ganz viele Einträge, wo der erste Eintrag zeigt auf die erste Page, der zweite Eintrag auf die zweite Page, der dritte Eintrag auf die dritte Page und die liegen schön nebeneinander und die liegen auch alle schön nebeneinander. Soll heißen, wenn ich jetzt im Betriebssystem irgendwas mache, dann habe ich meinen ganzen TLB voll mit Betriebssystemseiten. Und eigentlich brauche ich diese feingranulare Umrechnung überhaupt nicht. Da kann man jetzt sagen, naja, jetzt kann man nicht hier in dem Eintrag dieses Page-Size-Bit setzen. Und wenn das gesetzt ist, dann ist das keine Adresse einer weiteren Page, sondern dann ist es eine Adresse gleich eines Hauptspeicherblocks und dann nicht 4K, sondern dann 4 MB. Dann brauche ich nämlich nur hier den einen Eintrag. Für 4 MB, sprich ich spare mir eine Page. wobei die eine Page ist geschenkt. Interessant ist aber, dass ich natürlich nicht diese 1024 Einträge brauche, die auch alle meinen TLB kaputt machen. Ne? TLB habe ich eben, also standardmäßig irgendwie so, keine Ahnung, 16 Einträge. Und 16 Einträge, und ich brauche jetzt aber, um durchs Betriebssystem zu kommen, 1024 Einträge, soll heißen, mein ganzer TLB ist wieder weg. Und gut, beim Holen des Eintrags ist es einmal Zugriff weniger. Ja. Ne? Also von daher gibt es dieses Page-Size-Ding. Beim I386 stand da immer eine 0 drin, stand auch als reserved sozusagen. Also da sollte man immer eine 0 reinschreiben. Ja, heutzutage kann man eine 1 reinschreiben, dann ist es halt eine 4MB-Page. Jo, und dann gibt es noch ein sogenanntes G-Bit, ein Global-Bit. Wir haben uns letzte Woche irgendwie darüber unterhalten, da haben wir so gesagt, Kontextwechsel, wie macht man denn das? Und da habt ihr richtig gesagt, naja, man muss den Zeiger auf die Page-Tabellen umsetzen. Also das CR3 muss auf eine andere Tabelle zeigen und man muss den TLB flashen. Ja, und da sagt man heutzutage, TLB flashen ist verdammt teuer. Diese 16 Einträge, zum Beispiel 16 Einträge, die wegzuschmeißen, heißt, naja, ich muss 16 Mal wieder neu irgendwo hinlangen. Und haben wir ja gerade gesehen, um auch hier dieses Access-Bit und so zu setzen, muss ich nicht nur einmal, sondern ich muss einmal lesen und einmal schreiben. Und das für die oberste Page und auch noch für die mittlere Page. Soll heißen, ich brauche für jede Page, die ich einlagere, 4 Zugriffe. Und sagen wir mal 16 Stück sind 64 Speicherzugriffe, um mein TLB einmal wegzuschmeißen und wieder zu füllen. Und, also das, von daher ist es teuer. Und auf der anderen Seite, ja, wenn jetzt ein Prozess im Betriebssystem rumrennt und ein zweiter im Betriebssystem rumrennt und ein dritter im Betriebssystem rumrennt und sie machen alle Kontextwechsel voneinander, hineinander, dann schmeißen sie immer den TLB weg von Seiten, die der andere eigentlich gerade auch braucht. Und da kann man dann sagen, ja, bestimmte Pages sind sogenannte globale Pages, soll heißen, die gelten für alle. Anders ausgedrückt, Betriebssystemseiten. Betriebssystemseiten, die kriegen dieses Bit gesetzt und bleiben dann halt im TLB. Wenn sie nicht drin sind, okay, dann die fliegen raus, wie alle anderen auch, wenn Platz gebraucht wird. Aber wenn Platz ist, dann bleiben sie halt beim Kontextwechsel erhalten.
Beim TLB-Flash bleiben sie im TLB drin.
Ja. Wenn ich sie wirklich flashen will, ja, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich in der Page-Tabelle das Bit löschen und CR3 neu laden. Dann fliegen sie halt raus. Jo, also standardmäßig ist es heutzutage halt so, das G-Bit und das PS-Bit, die sind beide gesetzt für Betriebssystemseiten. Soll heißen, ich habe dann irgendwie so 4MB Blöcke, die standardmäßig, naja, mehr oder weniger einmal geladen werden und dann auch drinnen bleiben im TLB.
Wenn Sie beim Neuladen CR3 rausfliegen, dann muss ich ja beim Kontextwechsel trotzdem anschauen, eigentlich, dann habe ich doch also diese Speicherzugriffe, weil ich meine, bei dem Kontextwechsel wird das CR3 ja neu geschrieben. Also wenn die dann...
Ja, du hast recht. Sowohl das Page Size als auch das Global Page Bit, das sind Extensions von der CPU. Diese Extensions kann man abfragen über dieses CPU, also über den CPU-ID-Befehl, ob es die gibt oder nicht. Wenn es die gibt, dann kann man sie an- und ausschalten. So ähnlich wie ich hier Paging anschalten kann, kann ich dann mit anderen Bits auch noch diese Global-Geschichten anschalten, die Page-Size-Geschichten anschalten und so weiter. Und wenn ich jetzt aus meinem TLB was raushaben will mit diesen Global Pages, dann muss ich halt das G-Bit in diesem CR0 ausknipsen, CR3 neu laden und dann kann ich es wieder anknipsen. Dann sind sie draußen.
Würde ich CR3 neu laden, kriege ich es ja praktisch nicht.
Damit kriegst du es auf jeden Fall raus. Es gibt auch seit, keine Ahnung, Pentium 1, glaube ich, einen sogenannten Invalidate Page Befehl. Da kann man gezielt einzelne Seiten aus dem TLB rauskicken, wenn man will. Jo, okay, also das sind jetzt die Bits, die gehören hier rein. Ne? Die Bits sehen noch ein klein bisschen anders aus. Nicht wirklich, aber ein klein bisschen. Wenn man hier so hoch und runter blättert, tut sich nicht viel. Ne? Also, Present ist gleich, Read-Write ist gleich, User-System ist gleich, da komme ich gleich noch drauf. Access-Bit ist gleich, Global ist gleich. Das Page-Size-Ding macht an dieser Stelle keinen Sinn mehr, weil jetzt sind wir ja schon auf der untersten Ebene, jetzt kann es keine 4MB-Page mehr sein, jetzt muss es eine 4K-Page sein. Also kann man an der Stelle noch was anderes definieren. Kann man auch ein Bit wieder recyceln. Dazu kommen wir gleich. Dann gibt es noch ein D-Bit, das Dirty-Bit. Dirty-Bit soll heißen, auf die Seite wurde mal Schreiben zugegriffen. Also, ist ganz nützlich für Betriebssysteme. Eine Seite, die nur accessed, aber nicht dirty ist, die kann ich einfach wegschmeißen. Hat ja keiner dran rumgemacht. Die steht entweder, was weiß ich, wenn es ein Code-Segment ist oder so, dann steht sie noch auf der Platte. Oder wenn es aus einem Swap-Space stammt, irgendeine Datenpage, die kann ich dann auch wegschmeißen. Solange sie keiner geändert hat, steht sie ja noch im Swap-Space so. Wenn sie dirty ist, dann hat sie irgendjemand geändert. Bevor ich sie dann rauskick, muss ich halt erstmal zurückschreiben, zum Beispiel in Swap-Space. Als Betriebssystem tue ich dann natürlich immer ganz gut dran, erstmal die Access-Dinger rauszuschmeißen und die Dirty-Dinger da zu lassen. Ist halt aufwendiger. Die Frage, wie kriege ich das Dirty-Bit da rein? Als MMU. Also, Beispiel hier hatten wir vorhin, bevor wir das machen, sagen wir der MMU, rechne doch mal die Adresse bitte um zum Schreiben. Und wenn ich da sage, naja, rechne mal um zum Schreiben, dann ist klar für die MMU, oh, da will jemand auf die Seite Schreiben zugreifen. Und dann? Jedes Mal das Dirty Bit setzen, das könnte tödlich enden, ne? Performance-mäßig. Kann ja sein, ich initialisiere eine Page, schreibe 4096 Nullen rein. Dann schreibe ich 4096 Nullen und 4096 Dirty Bits. Soll heißen, der Aufwand ist doppelt so groß. Das will ich nicht. Genau. Ne? Also ich hole ja die Seite in den TLB, damit ich dann nicht immer wieder umrechnen muss. Ja, und im TLB kann ich mir dann dieses Dirty Bit auch merken. Und wenn das noch nicht gesetzt ist, dann schreibe ich nochmal. Wenn es eh schon gesetzt ist, dann lass gut sein. Weiter geht's. Jo, okay. Also das sind die Bits. Jo, hier gibt es, also mit AVL, hat nichts mit Bäumen zu tun, das sind Available Bits, da kann das Betriebssystem selber noch irgendwie, immerhin 3 Bits spendiert, keine Ahnung, kann man noch für Second Chance oder irgendwelche Algorithmen noch irgendwie Zusatzbits definieren. Jo, was ich euch bisher noch verheimlicht habe, ist dieses PAT, CD und WT. Womit fangen wir an? Fangen wir mal damit an. Das WT heißt Write Through. Soll heißen, wenn das Bit gesetzt ist, dann schreibt der Prozessor an die Stelle nicht in den Cache. Die Seite ist dann nicht in dem Cache, sondern er schreibt direkt in den physikalischen Hauptspeicher. Oder sinnigerweise beispielsweise Grafikkarte. Aber sie, an sich ist es schon noch gecached, nur eben nicht beim Schreiben. Das CD heißt Cache ganz disablen, soll heißen, da macht der Amt-Cache gar nichts mehr, das geht direkt auf die physikalische Seite, sowohl das Lesen als auch das Schreiben.
So als Speicher, der ja auf Festplatte ist, sowas, wird schon immer noch in den Arbeitsspeicher geholt und damit auch in Anführungszeichen gecached, aber das heißt halt nur, dass man immer diesen Wert direkt vom Arbeitsspeicher abholt und dann eben für nebenläufige Prozesse zum Beispiel, dass das damit sichergestellt ist, dass eine Änderung auch mitbekommen
wird. Für Nebenläufigkeit wird es gebraucht. Und für Memory Mapped I.O., also beispielsweise Grafikkarte. Grafikkarte würde ja nichts helfen, ich schreibe alle meine hübschen bunten Pixel in den Cache und da liegen sie. Da sitzt aber keiner. Die müssen ja auf den physikalischen Speicher. Das ist das Write-Through, aber so ähnlich gibt es dann natürlich auch andere Geräte, die jetzt irgendwie Rückmeldung machen. Was weiß ich, von der Grafikkarte kann ich die Farbpalette abfragen oder so, dann will ich natürlich die aktuell eingestellte Farbpalette und nicht die, die ich mir von einer halben Stunde mal gecached habe. Jo, okay, das waren die, die wurden, glaube ich, weiß gar nicht, wann die eingeführt worden sind, ich glaube schon mit dem 386er, bis man dann irgendwann gemerkt hat, es gibt ja noch andere Caching-Strategien, ne? So ein Copy-Back und Write-Around-Cache und also gibt es noch mehrere, mehr oder weniger exotische, aber das Copy-Back ist heutzutage ein wichtiges. Copy-Back, ja?
Was ist nochmal wahr?
Ja, Copy-Back heißt, ich schreibe erstmal nur in den Cache und erst, wenn ich merke, diese Zeile im Cache soll verdrängt werden, dann schreibe ich den Inhalt zurück. Ja, also das Write-Through, sofort zurückschreiben, Copy-Back, wenn ich gerade lustig bin. Brauche ich halt irgendeine Art Dirty-Bit oder sowas im Cache. Ja, gut, da hat man dann gemerkt, das reicht nicht. Wir haben 2 Bits, dementsprechend sozusagen 4 Einstellungen. Aber heutzutage gibt es mehr Cache-Varianten. Da hat man dann gesagt, naja, dann nehmen wir hier noch ein 3. Bit dazu. Das ist die Page Attribute Table, glaube ich, heißt das Ding. Heißt das so? Okay. Soll heißen, wenn das Bit gesetzt ist, dann nimmt er diese 2 Bits nicht so, wie sie da stehen, sondern er nimmt diese 2 Bits und nimmt die als Index für eine Tabelle im Prozessor. Und da kann man dann jetzt wieder mehr als 2 Bits angeben. Also heutzutage sind es, glaube ich, 3. Naja, die 3 haben da nicht mal reingepasst. Und diese 3 Bits, damit kann man das dann genauer einstellen. Und dann kann man rein theoretisch, und die meisten Betriebssysteme machen aus Performancegründen das auch so, für jede Page kann man einstellen, welche Art von Caching man braucht. Habe ich vorhin am Anfang mal gesagt, hier in den unteren 10 Bits, da gibt es auch noch dieses Cache Disable bzw. While-Through-Bit. Das war einfach viel zu grob. Da kann man für alles einstellen und für nichts. Das hat es irgendwie nicht gebracht. Da war früher wohl so die Idee, naja, bevor ich auf die Grafikkarte schreibe, schreibe ich mal schnell in dieses CR3 rein, ab jetzt nicht cachen. Und wenn ich fertig bin mit Grafikkarten-Update, dann sage ich wieder, okay, jetzt kannst du wieder cachen. Das ist einem dann hinterher eingefallen, das ist einfach viel zu mühsam, da jedes Mal nach CR3 was zu schreiben. Schreiben wir es doch lieber in diese Page-Deskriptoren rein, für jede Page, so wie man es gerade braucht. Jo, jetzt haben wir den Aufbau sozusagen für die unterste Tabelle, den Aufbau für die oberste Tabelle.
Wo ist das
Nx-Bit? Das gibt es im 32-Bit-Modus nicht. Das gibt es nur für 64-Bit und da sehen die Dinger eh alle ein bisschen anders aus. Logischerweise allein deshalb, weil natürlich hier diese 20-Bit-Basisadresse schon nicht mehr reicht. Die ist jetzt ja größer geworden, dementsprechend sind die Einträge auch nicht mehr 8 Byte, sondern dann 16 Byte. Wenn 16 Byte sind, dann passen auch nicht mehr 1024 auf eine Page, sondern nur noch 512, dann sieht das alles ganz anders aus. Und dann sind es mehr Stufen, genau. Und dann sind die Bits da auch entsprechend anders. Jo, okay. Also wir haben jetzt zwei Stufen und wir haben jetzt hier so Bits, die fast gleich aussehen. Ne? Also das Size-Bit ist bloß umgeändert in so ein Page-Attribute-Table-Index-Ding. Jo, was ist denn jetzt das eigentliche Recht? Darf ich jetzt schreiben oder darf ich nicht schreiben? Jetzt steht ja vielleicht in der obersten Tabelle drin, Read, Write, alles okay. Und da steht drin, nö, ich schreibe ja nur wirklich nicht. Darf ich nun schreiben oder darf ich jetzt nicht schreiben?
Man darf nicht. Wenn man das fein parolar, will man ja eher entscheiden, okay, vielleicht nicht. Und prinzipiell sagst du, okay, du darfst zumindest so weit schon mal gekommen sein, weil ein paar andere Einträge möglicherweise schreibbar sind.
Ja. Okay, anders ausgedrückt, die ganzen Bits, die da stehen, die werden sozusagen miteinander verrundet. Nur wenn ich das Recht in der oberen Tabelle und in der unteren habe, dann darf ich auch wirklich. Also, was haben wir da zum Beispiel? Hier, User-Seite soll heißen, ich darf als User schreiben. Ja, nur wenn in der obersten Tabelle und in der unteren beides drinsteht, ja, das sind User-Seiten, nur dann darf ich schreiben. Beim Write genauso. Also immer, wenn ich ein Recht sozusagen haben will, dann muss eine 1 drinstehen. Und das gilt dann halt verundet nur dann, wenn es in beiden drinsteht. User hat erstmal nichts mit Lesen und Schreiben zu tun, sondern überhaupt, ob ich als im User-Modus, sprich im Ring 3, darauf zugreifen darf oder nicht.
Das heißt, wir haben schon im Prinzip auch schon das Lesen ist schon
blockiert. Da hast recht, ja.
Ja, weil Sie jetzt erstmal nur gesagt hatten, Schreiben, deswegen mir eigentlich ist für mich schon das Lesen das nochmal eins schärfere.
Ja. Ja, also wenn das eine Systemseite ist, dann darf ich als User weder lesen noch schreiben. Ja, so einfach wäre das ja, so einfach machen wir das nicht. Ne? Auch da gibt es wieder eine Ausnahme. Ein 386er im Ring 0, also im Systemmod, darf immer schreiben. Der ignoriert das Write-Bit. Fragt mich nicht, warum. Ist so. Da kann man dann als Systemprogrammierer wieder außen rum programmieren, weil dann natürlich so Sachen wie Copy on Write und so, das geht dann nicht für Systemseiten. Okay, muss man wissen, ist einfach so. Ab 486 haben sie es dann auch gerade gebogen. Da beachtet er dann in jedem Modus alle Bits. Jo, okay. Jo, warum kann man das Cachen einzelner Seiten komplett verhindern? Haben wir gerade schon erzählt. Warum kann man es auf Write zustellen? Haben wir auch schon erzählt. Jo, jetzt noch ein bisschen was zu den Privilegierungsstufen. Zwei Sachen, zwei Sätze. Also das erste ist, die Privilegierungsstufen braucht man bei den Segmenten. Wir haben uns da angeguckt mit diesem Requesting Privilege Level, mit dem Current Privilege Level und dem Descriptor Privilege Level, dass er da immer guckt, ja, wenn er im Current Level 0 ist, dann darf er requesten, was er gerade will. Wenn er im Ring 3 ist, dann darf er auch nur einen Request auf 3 machen. Er darf nichts mit höherer Priorität anfordern. Ja, und wenn er dann requestet mit, ich sag mal, Ring 0, dann ist wurscht, was im Descriptor steht, er darf. Wenn er mit Ring 3 kommt, dann darf er natürlich auch nur Ring 3 Segmente laden. Das ist die Geschichte, was die Segmente angeht. Mit der MMU habt ihr jetzt gesehen, da gibt es jetzt Ring 1, 2, 3, 4, die gibt es nicht mehr, sondern es gibt stattdessen System- und User-Modus. Das eine ist halt Ring 0 und das andere ist Ring 3. Und was 1 und 2 jetzt sind, also nach meinen Versuchen, ist 1 und 2 auch schon User-Modus. In manchen Dokumenten steht, dass das auch Systemmodus ist. Den modernen Betriebssystemen ist das eh wurscht, die benutzen eh bloß 0 und 3. Was anderes. Da alle modernen Betriebssysteme MMU nutzen und damit die ganzen Protection-Geschichten machen, brauchen sie die anderen eh nicht.
Ja. Und wie bei 64 wird die MMU dann so aufgebaut, dass man die privilegierten Stufen komplett nutzen kann? Weil das wäre halt ideal für Fahrwerke.
Ja, nee, aber die Segmente sind ja mehr oder weniger komplett rausgekickt worden. Und auch da gibt es diese ganzen Ringe und die ganzen Geschichten eigentlich alles nicht mehr.
Die Ringe grundsätzlich?
Ja, die Ringe an sich, die gibt es im CS-Register schon noch, aber haben keine Bedeutung mehr. Außer die eine Bedeutung bei der MMU, wenn 0, dann System, ansonsten User. Ja, ich weiß nicht, 4 Ringe, das stammt aus der, ich glaube, US Navy oder wo das herkommt. Da gibt es halt die Top Secret, Secret, Confidential und die normalen, glaube ich. Ne? Aber irgendwie so ist das, fragt mich nicht so genau, ich bin kein. Da kommt das ursprünglich her mit diesen 4 Ringen, die so nach dem Motto, ach, dann können wir das an die Navy gut verkaufen oder an die Armee überhaupt. Bis sie hinterher gemerkt haben, also eigentlich, das macht eigentlich keiner. Diese 4 Ringe, es braucht keiner. Wir brauchen eines, naja, diesen typischen Kern, der darf alles und wir haben unsere Applikationen, die sollen untereinander abgeschirmt sein. Die dürfen also nichts Außergewöhnliches, also die 2 Stufen brauchen wir, alles andere ist.
Ja, außerhalb.
Dafür wäre es dann ganz neckisch. Okay, das haben sie jetzt natürlich dann mit diesen VTX-Geschichten dann vielleicht sogar noch ein bisschen sinniger gemacht, dass es eben 2x2 Ringe sozusagen gibt. 2x User-Mode, 2x Supervisor-Modus.
Wenn du irgendwie Sandboxing oder Debugging machen wolltest, wäre vielleicht auch noch so ein Zwischending. Das sagen jetzt, ich will dem Debugger nicht ein Systemrechte geben, aber man möchte trotzdem, dass das Programm drumherum drunterliegend schön kontrollieren kann.
Das kann man ja. Jetzt hat man praktisch eine Betriebssystem-Schnittstelle und jetzt müssen gedebuggtes Programm und Debugger, die müssen halt über diese eine Schnittstelle miteinander reden. Und die Schnittstelle passt dann auf, dass der gedebuggte den Debugger nicht kaputt macht und umgekehrt. Jo, okay. Also letzte Frage, wie kann ein Betriebssystem seinen Stack schützen? Muss es das, erste Frage überhaupt? Ja, bisher haben wir mal gesagt, ein Interrupt läuft so ab, dass erstmal der Zustand auf dem Stack gesichert wird und dann springt er zum Interrupt-Händler. Wie ist denn das jetzt hier bei Privilegienstufen? Jetzt läuft er ja vielleicht im User-Modus, jetzt kommt ein Interrupt. Und du? Dann soll er nicht mehr im User-Modus laufen. Das gleiche gilt für Exceptions. Wenn das User-Programm durch 0 teilt, dann kriegt es eine Exception und soll dann im Betriebssystem weiterlaufen. Dann wird das Betriebssystem dann entweder über diese Schnittstelle dem Debugger Bescheid sagen kann oder einfach das Programm abbrechen kann. Wie machen wir diesen Privilegierungswechsel? Genau, in der IDT steht irgendwie ein Segment-Selektor drin und in dem Segment-Selektor, da steht ja auch wieder dieser Requesting-Privilege-Level drin und das ist halt der, mit dem der Interrupt-Händler dann läuft. Also rein theoretisch kann es Interrupt-Händler im User-Modus geben. Ob das sinnig ist, weiß ich nicht, aber theoretisch möglich, genauso Exception-Händler. Bei Exception-Händlern könnte man sagen, das könnte vielleicht sogar noch Sinn machen. Wenn das User-Programm Murks baut, dann kann es den Murks vielleicht auch selber richten. Okay. Könnte man machen, ja. Jo, die andere Variante ist allerdings halt diese rechte Erweiterung. Wenn ich natürlich die rechte Erweiterung habe, und die brauche ich manchmal, beispielsweise wenn ich einen Pagefault habe, ich wollte auf den Stack was schreiben und kriege einen Pagefault und jetzt will ich den Zustand auf dem Stack sichern, das geht nicht. Also brauche ich jetzt diese rechte Erweiterung insofern, als dass ich nämlich jetzt auch einen neuen Stack habe. Wo kommt denn der jetzt her? Gut, erstens ist ein Stückchen Speicher, irgendwo ein Stückchen Platz im Speicher, irgendwo muss halt reserviert sein. Und wo kommt jetzt der Stack Pointer her, beziehungsweise der Stack Selector, Stack Descriptor? Jo, der kommt aus dem sogenannten Task State Segment. Auch das ist wieder ein Segment. Und in diesem Task State Segment, da gibt es halt einen Eintrag, der, ja, der benutzt wird in dem Moment, wo diese rechte Erweiterung auftritt. Jetzt haben wir uns wieder 2 Stunden damit beschäftigt, wie Krauss Intel ist.
Wo ist das Task State Segment?
Das ist ein Segment im Prinzip wie alle anderen auch, wie das Datensegment, wie das Stack Segment, wie das Code Segment. Nur eben ein spezielles Segment, wo ein paar Einträge drin sind für, also gebraucht wird es heutzutage ganz genau für diesen einen Zweck. Ich brauche einmal bei der rechten Erweiterung einen neuen Stackpointer. Und genau der steht da drin. Neulich hatten wir allerdings auch nochmal, da stehen auch die Erlaubnis-Bits für die IO-Ports drin. Da haben wir gesagt, es gibt diese 64K IO-Ports und für jedes gibt es ein Bit, sprich 8K Bits. Alle 0 oder 1. 0 heißt, ich darf nicht schreiben. 1 heißt, ich darf von dem Port lesen, schreiben.
Aber wer zeigt doch dieses Task-Segment?
So wie das IDT-Register, so wie das GDT-Register, so gibt es noch ein TR, ein Task-Register. Und dann gibt es dementsprechend ein Load-TR, LTR, Load-Task-Register und STR, Save-Task-Register. Funktioniert im Prinzip genauso wie Datensegment, Codesegment und die anderen Segmentselektoren. Jo, okay. Also ihr braucht von dem ganzen Zeugs nur einen Bruchteil, ne? Also nicht erschrecken lassen. Wir haben immer gesagt, ihr lauft im Ring 0. Damit ist schon mal zum Beispiel die rechte Erweiterung, das ist kein Thema. Da braucht ihr auch kein Taskregister und die Unterscheidung braucht ihr auch nicht. Jo, eine richtige virtuelle Maschine, die muss das natürlich alles, jedes Bit auch richtig und nicht nur fast richtig, sondern irgendwann fällt es euch sonst auf die Füße. Jo, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Dankeschön.